attention.
Nova Stofsten San. En Etzelis Dragon, en Tupfel Dijon, oder vielleicht doch ein Hauch von Süßen. Es ist ein Krampf. Ein Kampf. Ein Duell Mann gegen die Tube. Weil da sind wir uns ehrlich. Senfspurt ist Männerspurt. Aber nur weil keine Frau so deppert ist, ein Tableau mit 28 Senfsorten aufzumalen und das dann alles durchzutesten.
Es war, ich habe nicht mitgezählt, mein lieber Einkermann, aber war es die 18er-Konferenz, die uns am Donnerstagabend bei Sky Sport Austria begeistert hat?
17. Es waren nur 17, weil in Österreich gibt es dieses besondere rechte Konstrukt.
Ah, Rapid war nicht zu sehen.
Das wir in Deutschland,
Rapid war nicht zu sehen.
In Deutschland ja auch haben. In Österreich ist es mit Canal Plus, die irgendwie aus dem Nichts aufgetaucht sind und sich da immer so ein First Pick, ich glaube, in allen europäischen Disziplinen, oder? Also
ja, ja,
Champions League
ja, ja,
auf alle Fälle auch und Conference League und wahrscheinlich Europa League gesichert haben. Und das ist dann ein Spiel, da darf dann Sky Austria keine Live-Bilder zeigen und auch Zusammenfassungen nur, ich glaube, nur online wahrscheinlich ab Mitternacht oder ich weiß nicht genau. Und insofern waren die nicht Teil dieser Konferenz, sondern in einer Abführung nur 17 Spiele.
Ich habe nur die erste Hälfte gesehen und ich möchte sagen, ich habe nichts versäumt, aber diese erste Hälfte, also nein, dass ich die zweite nicht gesehen habe, aber diese erste Hälfte, du warst ja im Grunde genommen der einzige arme Troll, der kein Tor gehabt hat, weil es ist hin und her gegangen, Tor hier, Tor da und auch zurückgenommen. Nein, zurückgenommen wurde eigentlich gar kein Tor. Marcel Meinert hat mal kurz gezweifelt, ob ein Tor zurückgenommen wird. Das wurde es dann, glaube ich, nicht. Roland Evers hat zu Beginn das Tor einer falschen Mannschaft zugeschrieben. Also es ist so großartig rund gegangen. Es war ein großer Abend, Markus.
Ja gut, das kann sicherlich mal passieren. Denn kurz zum Konstrukt und die Erklärung, warum dann so ein... Das war tatsächlich, glaube ich, der einzige Fehler, der da passiert ist an dem Abend. Warum sowas passieren kann. Es gab eben 7 Menschen, die haben sich um ein Spiel gekümmert. Die haben ganz normal Konferenz gemacht. Und dann gab es 5 Kommentatoren, die sich um jeweils 2
Spiele gekümmert haben. Ja, bei Sascha Roos ist mir aufgefallen. Bei den anderen ist es mir gar nicht aufgefallen. Aber bei Sascha...
Da waren Sascha, Marcel, Roland Evers, Yogi Hebel und ich meine Oliver Fasnacht, die sich um 2 Spiele da jeweils gekümmert haben. Das ist dann möglicherweise ab und zu auch nicht so ganz ohne, da dann die Konzentration so hoch zu halten. In dem Fall war sie noch nicht ganz hoch gefahren wahrscheinlich, weil danach lief das ja alles top. Aber ich glaube, also für das, was man sich vorher so hätte ausmalen können, lief es dann ja doch sehr rund. Man hat natürlich dann oft in so einer Menge ein Spiel, bei dem es irgendwie wegen Pyro oder es wäre ja auch wegen Nebel bei Bačka Topola möglich gewesen, irgendwie Verzögerungen gibt und die einem dann den ganzen Plan zerschießen. Das war eben da jetzt nur einmal da in Stockholm der Fall. Aber ansonsten lief auch in der Hinsicht dann nichts so richtig aus dem Ruder. Also es war, glaube ich, ich weiß nicht, wie es für den Zuschauer ist, ob das nicht ein völliger Overkill ist oder ob das ganz unterhaltsam ist, weil sich wirklich ständig was rührt. Aber soweit ging, wie man dann in der Mediensprache sagt, es ging alles sauber raus, glaube ich.
Das Problem unter Anführungszeichen war, dass von diesen 34 Mannschaften, die da abgebildet waren, mich exakt 0 interessiert haben.
Wie der LASK auch?
Nicht mal der LASK so richtig. Ja, das vielleicht noch am ehesten, aber es war, gut, es spielt halt Fiorentina, okay, ist ein guter Name, kein ganz großer Name, ein guter Name. Es war ein bisschen wenig.
Chelsky.
Ah, ja, genau, das wollte ich noch sagen. Chelsky gegen die, Achtung, Shamrock Rovers. Da habe ich den Kommentator sehr, sehr genossen, weil ich glaube, beim zweiten Tor von Chelsea hat er dann gesagt, es war ein schleißiger Rückpass von den Shamrock Rovers, die natürlich Shamrock Rovers heißen. Aber schleißig ist ein ganz, ganz großes Wort, das ich gerne auch mal in einer rein bundesdeutschen Konferenz hören möchte.
Gab es das Wort schon vorher oder wurde das?
Nein, schleißig ist ein typisch österreichisches Wort.
So zwischen
schlampig.
Scheiße und schlampig.
Zwischen Scheiße und schlampig, genau. Genau das möchte ich von dir in der nächsten Zweitliga-Konferenz dann bitte hören. Ein schleißiger Rückpass. Gerne auch mit ein bisschen am österreichischen Unterton. Ein schleißiger Rückpass.
Schleißig. Herrlich.
Herrlich.
Quasi, ich würde mehr so herrlich sagen. Aber Aber wenn er das wünscht, der feine Herr, dann werde ich natürlich, also das, was unsere Abonnenten sagen, das wird natürlich gemacht.
Ja, unser einziger Abonnent. Also ich bin Abonnent von Sky. Was ich schon länger habe, ich habe es jetzt aufgeschrieben, was mir gestern wieder wie Schuppen von den Augen gefallen ist, was ich mit dir zwingend diskutieren wollte. Ich habe in meiner Ergebnis-App, die du sicherlich auch hast, wenn da ein Tor fällt, dann bekommt man das Logo des jeweiligen Vereines und dann sieht man schon, okay, wer hat das Tor geschossen. Gut. Und in Turin dachte ich mir dann wieder, gibt es im internationalen Spitzenfußball in Europa ein hässlicheres Logo oder sagen wir ein einfallsloseres Logo als jenes von Juventus Turin?
Ja, vor allem, das ist ja noch gar nicht so lange her, da wurde das neu gestaltet. Und ich finde auch, das sieht, es hat so ein bisschen was von, würde man das dann Neoklassizismus nennen?
Ja, ich weiß es hat nicht. Was von ein bisschen, ist nicht ganz fertig geworden.
Oder ja, vielleicht auch das. Aber ich muss auch sagen, das ist auch so ein Logo, da hätte man besser die Finger davon gelassen. Da wurde irgendwie jeglicher Charme dem Logo genommen und jeglicher Fremdscham dem Logo mitgegeben irgendwie. Bin ich völlig bei dir.
Ja, und das Bestürzende ist, ich bin in Voitsberg und der ASK Voitsberg, mittlerweile ein starker Zweitligist in Österreich. Also der Start war nicht gut, eigentlich gar nicht schlecht gespielt, aber grundsätzlich jedes Spiel mit einem Tor verloren. Dann durch eine Unaufmerksamkeit, eigentlich immer auf Augenhöhe, aber die letzten paar Spiele waren sehr, sehr gut und jetzt ist man schon fast im gesicherten Mittelfeld. Oder wir, ich kenne zwar keinen einzigen Spieler, aber ich sage doch, ich kenne einen, Jakob Jantsch, aber das ist natürlich jemand, der zuerst bei Sturm Graz gespielt hat und eigentlich kein Voitsberger. Im gesicherten Mittelfeld mittlerweile und Voitsberg hat genau das Gleiche mit diesem V gemacht, was Juventus mit dem J gemacht hat. Und so bin ich auch wieder draufgekommen. Verrückt. Oder auch nicht.
Ja, die Frage ist dann nur, was war zuerst? Bestimmt hat es Voitsberg ja, zuerst gemacht und Juventus dann
sind die Scouts von Juventus sind mal durch die Weststeiermark gefahren und gesagt, ne, das schaut so geil aus, das müssen wir jetzt zwingend nachmachen. Ich glaube, so war es.
Die Grafik-Scouts.
Die Grafik-Scouts, ja, die jedes Team hat. So, wir müssen einen Parforce-Ritt mal wieder hinlegen, so kurz vor Weihnachten, weil ich hatte dir eine Serie empfohlen bei Wow, bei Sky und du hast sie nach 17 Minuten abgebrochen.
Ja, natürlich. Weil was, also da sind wir ja fast schon wieder beim Succession-Thema, aber was sollte mich an dieser Serie in irgendeiner Form fesseln? Oder beziehungsweise in irgendeiner Form interessieren? Ich habe mir das angeschaut und ich fand alles völlig uninteressant, so leid es mir tut. Völlig.
Also wir sprechen von Industry. Eine ja. Von der Süddeutschen Zeitung sehr gelobte Serie, sonst hätte ich sie gar nicht aufgerufen. Und ich habe es mir dann angeschaut. Und ich habe jetzt ja 3 Tage Zeit gehabt, mir zu überlegen, warum. Es ist auch nicht so, dass ich sage, beste Serie aller Zeiten. Bei Gott nicht. Ja, aber für zu einem einfachen Abendessen, warum nicht? Und ist übrigens ein klassisches Harder-Zitat. Warum spricht mich das dann doch mehr an als dich? Und ich glaube, weil du ja noch keine Kinder hast, ich aber sehr wohl Kinder im Alter dieser jungen Menschen, die da herumturnen. Also es geht um eine Bank und dort um die Investmentabteilung. Und vielleicht kann ich da ein kleines bisschen, und auch weil ich Schüler in diesem Alter unterrichte, die zum Glück was Anständiges gelernt haben und nicht in einer Bank, in der Investmentabteilung, in einer wohlgemerkt britischen Londoner Bank, nicht hier bei der Kreissparkasse München Süd, und vielleicht ist es das, vielleicht, weil ich mit dieser Generation mehr Berührung habe als du, vielleicht ist es deshalb, dass ich dort in der zweiten Staffel schon angekommen bin. Wobei mich auch manche, aber das ist dann wieder das Gute, manche regen mich einfach auf. Und da denke ich
mir... So weit ist es bei mir leider nicht
ja, gekommen. Schau, und dann denke ich mir, ist das Drehbuch jetzt schlecht? Und dann ist aber meine Conclusio, nein, die Schauspielerin in diesem Fall ist so gut, dass sie eben diese Rolle so spielt, dass es mich aufregt. Weil ich mir denke, wieso trifft sie jetzt diese Entscheidung? Das war das Gleiche. Erste Staffel von 24. Kiefer Sutherland war Jack Bauer, der Agent, der die Welt rettet, innerhalb von 24 Stunden. Also es ist, ich weiß nicht, ob man es jetzt noch anschauen kann, aber damals fand ich das vom Konzept her bahnbrechend grandios. Aber Jack Bauer, jeder hat seine Schwachstelle und Jack Bauers Schwachstelle war seine Tochter. Und diese Tochter, deren Namen ich natürlich vergessen habe, sie war natürlich bildhübsch, ja, keine Frage, aber diese Tochter hat teilweise Entscheidungen getroffen, wo du die Breze genommen hast und Richtung Fernseher geschleudert hast, wo du gedacht hast, warum tust du das jetzt? Und genauso ist es bei Industry auch. Und dann, man kann natürlich nichts dafür, im Drehbuch steht so drinnen, gutes Drehbuch, und das war dann auch offenbar gut gespielt von der Tochter von Jack Bauer, weil es mich derart aufgeregt hat, dass ich mir gedacht habe, jetzt muss es Fatih dann wieder ausbaden. Vielleicht ist das auch das wiederkehrende Thema, weil ich mir denke, auch bei Industry, bei diesen jungen Menschen, wo ist Fatih, der es ausbadet?
Ich hoffe, die Breze waren relativ frisch, denn eine alte Breze könnte möglicherweise Schaden am Fernseher angerichtet haben.
Es erinnert mich daran, dass ich mal Brezen aus München mit in die Steiermark genommen habe, und zwar tiefgekühlte Brezen. Die aber dann natürlich, wenn diese Brezen, du musst ja die tiefgekühlten Brezen, glaube ich, sofort in den Backofen geben. Richtig?
Wahrscheinlich.
Ja, also, und jedenfalls waren die dann schon, die sind einfach aufgetaut in der vierstündigen Autofahrt. Und wenn ich die zum Fernseher,
Hätte das kommen
hätte
sehen.
das kommen sehen. Und als ich die dann, wenn ich die auf den Fernseher geworfen hätte, hätte es ganz andere Probleme gegeben. Ah, ich habe Körner schon gesagt, dass ich geweint habe am letzten Samstag. Aber du
Ja,
wolltest das ja auch wissen.
das wollten wir noch aufarbeiten. Wir wollten
Ja.
das aufarbeiten.
Ja. Also wir beide sind ja, du bist zwar doch deutlich jünger als ich, aber du bist ja auch gewissermaßen mit dem Falken aufgewachsen. Obwohl du Deutscher bist, aber du bist Süddeutscher und hast natürlich auch den Werdegang von Hans Hölzel aus nächster Nähe mitverfolgt oder in einer gesunden Distanz.
Ich hatte natürlich auch mindestens eine Platte, wahrscheinlich auch Kassette oder sowas von Falco. Und zu Falco konnte man keine Distanz wahren. Bei Falco musste man ganz dicht dran sein.
Übrigens fällt mir dazu ein, dass du dieses Foto vernichtet hast, was auf ewig schade ist, das dich bei der Motto-Party deiner Schwester vor ein paar Jahren zeigt.
Es ist nicht vernichtet, ich habe es nur mit niemandem geteilt.
Das ist, ich meine, das ist mein Wunsch am Sterbebett wird sein. Schick mir bitte dieses Bild, dass ich es teilen kann. Es ist so groß. Okay, aber das ist ungefähr aus jener
Aber
Zeit.
das hat ja eigentlich nichts mit Falco zu
Ja,
tun.
ich fand schon, also es war schon 80er Jahre.
Ja,
80er Party.
aber es war mehr, es erinnert mich mehr an, ich glaube, das Logo, bei der ersten Folge True Detective oder so.
Auch möglich, auch möglich.
So ein klein wenig. Aber bitte weiter im Text.
Gut, also, und Falco hat man ja zuerst, okay, das erste Lied, das man kannte, war Kommissar, oder der Kommissar vielmehr natürlich. Und diese ganze Platte, die ganze LP war okay. Die zweite Junge Römer war dann nicht mehr okay. Und bei der, was heißt nicht, war auch grandios, aber war dann vielleicht ein kleines bisschen zu anspruchsvoll für die breite Masse. Und dann ist eben Falco 3 gekommen mit Rock Me Amadeus. Ein Lied, das ich und meine Kumpel nicht mochten, aber natürlich ein Klassiker ist mittlerweile. Und auf
Absolut.
dieser LP war auch dann Genie drauf. Da gab es ja diese wahnsinnige Aufregung in Deutschland, dass das Lied verboten wurde, das dann im Radio zu bringen für eine Zeit lang, was die Verkäufer natürlich nur noch weiter beflügelt hat. So. Und der Falke, wie wir wissen, im Jahr 1998 gestorben, immer noch unter dubiosen Umständen, wie ich finde. Also es gibt ja Stimmen, die sagen, könnte schon sein, dass da nicht nur der Zufall seine Hand im Spiel hatte. Okay, das ist ein gefährliches Halbwissen, beziehungsweise gefährliche Halbgerüchte, die ich mal wo aufschnappte. But anyway, dann kommt irgendwann, lese ich, dass Falco zu Ehren ein Musical geschrieben wurde. Und da denke ich, und das ist immer meine erste Reaktion, das kann nur Scheiße sein. Ist meine allererste Reaktion. Und dann sagt aber also es gibt einen Chef bei Tennisnet, den großartigen Alex Antonitsch, und dessen Frau, die Karin, ist die gute Seele von Tennisnet und auch verantwortlich für die Gestaltung der Weihnachtsfeiern. So, und dann sagt sie, wie wäre es denn, wenn wir alle gemeinsam ins Musical gehen? Und zwar ins Musical Rock Me Amadeus in Wien im Ronacher. Und das hat dann aus logistischen Gründen, weil die und da zu dem Zeitpunkt nicht konnten und was weiß ich, nicht funktioniert. Und dann sage ich aber, Karin, willst du wirklich? Ja, ich war schon dort schon zweimal. Es ist fantastisch. Gut, was mache ich? Dann der Karin glaube ich alles. Ich buche zwei Karten für mich und meine Freundin. Und ganz ehrlich, es geht schon los. Das ist ein Spoiler-Alert. Also erstmal die dringende Empfehlung, wenn ihr in Wien seid, versucht mal dafür Karten zu bekommen. Es empfiehlt sich natürlich, wenn ich ein bisschen was aus dem ganzen, dem Fundus an Falco-Titeln kenne. es empfiehlt sich, es ist nicht zwingend notwendig, aber es macht das Ganze einfacher. Es ist fantastisch. Es ist fantastisch vom Bühnenbild her. Die Darsteller sind grandios. Jetzt kann man natürlich sagen, die Art und Weise, wie Falco gesprochen hat, nachzumachen, ist relativ einfach, ist mir wurscht. Der Hauptdarsteller macht das großartig, einfach großartig. Und gleich zu Beginn, Spoiler Alert, schon in der allerersten Sequenz im Hintergrund geht's los, wird ein bisschen was erzählt und du hörst schon nur ein kleines bisschen angedeutet Genie und da war ich schon gefangen. Es gab eine Pause und zum Ende hin, es erzählt halt im Grunde genommen schon 1:1 die Lebensgeschichte von Falco nach, auch wenn die Lieder nicht ganz richtig in der chronologischen Reihenfolge sind. Aber das ist Wurst.
Und was dir natürlich sofort aufgefallen.
Ja, es ist mir natürlich sofort aufgefallen, ja, dass Egoist so relativ früh kommt, zum Beispiel auch Helden von heute, eines seiner ganz großen Lieder. Aber es ist alles abgebildet und am Ende dann wird natürlich das traurige Ende auch besprochen. Und ich sage dir, wie es ist, ich war nicht der Einzige, der geweint hat. Wir haben ein bisschen dann, ich konnte gar nicht rundherum schauen, weil ich ja geweint habe, aber meine Freundin sagt übrigens, außer dir weint noch der halbe Saal. Es war fantastisch. Großartig.
Sie war die Einzige, die nicht
geweint hat. Naja, weil sie eben mit dem Katalog und mit Falco als solchen kannte natürlich den Namen, kannte drei Lieder, ist mit ihm aber nicht aufgewachsen. Ich hingegen schon. Das ist fantastisch, also wirklich.
Wenn, Tür an Tür.
Geradezu Tür an Tür. Der Hölzl Hans war, und es ist auch wie Falco zu seinem Namen gekommen, das, was du natürlich weißt.
Ich wusste es, ich habe es aber tatsächlich irgendwie wieder so halbwegs vergessen. Ich habe es wirklich vergessen. Aber du hast es, glaube ich, auch du hast es, glaube ich, mal hier erzählt.
Wenn ich dir das Stichwort Skispringen zubrülle.
Ja, dann merke ich, dass ich es ganz vergessen habe.
Naja, er hat sich nach dem ehemaligen DDR-Skispringer Falco Weißflog. Nein, Falco Weißflog hieß der, glaube ich, sogar. Weil danach gab es ja Jens Weißflog.
Ja.
Ja, ja, es war Falco Weißflug, nachdem er sich benannte. Das muss ich mal nachschauen, ob Weißflug oder das ist halt das, die Gnade der
späten Geburt geradezu.
Er hieß Falco Weißflug tatsächlich. Nein, Weißflug, wusste ich doch, ja. Geboren in Pleißer, immer noch, müsste jetzt 70 Jahre alt sein.
Er ist da immer noch geboren.
Er ist immer noch geboren.
Es gibt da quasi verschiedene Quellenangaben. Manche sagen so, manche so, sagen wir dann in der Branche der Archäologen. Wenn wir auf der Suche nach
dem Evidenz Ursprung sind. Ja, ich habe auch schon mal eine andere Geschichte gehört. Bei Falco. Warum auch immer. Aber es ist egal. Also der Falke, ich kann es jedem empfehlen. Ich weiß nicht, wie oft du in Wien bist, aber fantastisch.
Das Schlimme ist, ich war noch nie in Wien.
Ach komm.
Das ist ja das Grausame an meinem Leben.
Ja. Ach komm, unverzeihlich. So. Absolut unverzeihlich. Ist so. Ja.
Es ist so. Aber ich bin ja, das war ja der ursprüngliche Einstieg in deine Show heute, über Serien zu sprechen. Und ich bin tatsächlich noch nicht weitergekommen, was dann so Serien anbetrifft. Und bin da so ein bisschen haltlos hin und her geschwappt und habe mir dann einen Film angeschaut. Und der Film hieß The Shooter mit, ich glaube, Mark Wahlberg und Benny Glover und andere Namen weiß ich jetzt nicht mehr. Und ich mache immer noch den Fehler, bevor ich mir dann was anschaue, schaue ich in der App von TV Spielfilm,
wie
die den bewerten.
Also wie sie bewerten. Also ich dachte, du holst dir eine kurze Synopsis. Bewerten?
Nein, überhaupt nicht. Nein, ich möchte nur, wie die den bewerten. Aber immer mehr falle ich vom Glauben ab und frage mich, und das ist mein völliger Ernst, sind die eigentlich nur daran, sind die am Marketing dieser Filme beteiligt oder was ist da los? Gibt's, also, dass man da mal einen Daumen zur Seite kriegt, geschweige denn einen Daumen runter, das muss schon in die Schläferz-Kategorie dann einzuordnen sein. Aber auch da wieder in der Beschreibung dann herrlich spannend und dies und das. Dieser Film, ich muss ja so ein bisschen runterkommen von The Day of the Shackle und da geht es eben auch um einen Scharfschützen, um einen ehemaligen Scharfschützen des Militärs, der da bei einem Einsatz mehr oder weniger allein gelassen wird, wie es halt dann so ist. Und dann kommt er eben zurück und was er dann da so erlebt. Und bei Scharfschütze habe ich mir gedacht, das ist genau das. Das brauche ich jetzt so als Methadontherapie, um da vom Shackle so ein bisschen wegzukommen. Aber der Anfang ist auch gut. Es holt mich dann spätestens dann ab, als man sieht, ich glaube, in Wyoming hat der Typ eine Hütte am Berg, es liegt da Schnee, weiß ich gar nicht, und er hat irgendwie einen großen Hund und dann streift er halt da so durch die Wälder und denke ich mir, da kann man nichts falsch machen mit dem Film. Aber dann geht das zu sehr in diese klassischen Schemen, so einer gegen die bösen Allen, die da beim, die da das FBI unterwandert haben, oder ich weiß gar nicht, was sie unterwandert haben, weil das ist alles auch so undurchsichtig. Also zumindest für mich als einfältige Natur. Und dann eben natürlich alle Frauen, die da vorkommen, selbst die, die in, im Supermarkt einkaufen, wenn man da mal drauf achtet, sind so ungefähr Topmodel, also so Body, also der Body-Shaming-Zeit. Aus der Body-Shaming-Zeit, Topmodel, jetzt hätte ich fast gesagt Material. Aber so ist es doch auch, für den, der das Casting hat, der hat nur die Aufgabe, hier so ein paar, so ein bisschen Modelmaterial heranzuschaffen. Und das ist, das macht es dann alles, das macht es dann alles sehr schwierig. Ich habe es trotzdem bis zum Ende geguckt. Ich fand es, um ganz ehrlich zu sein, zu eigentlich keinem Zeitpunkt spannend. Und dann frage ich mich wirklich, TV Spielfilm, ihr seid mir keine große Hilfe, ich brauche was anderes. Und mein Aufruf wäre an die Hörer, habt ihr irgendeine App, in die ihr die Titel eingibt? Internet Movie Database ist auch ein bisschen schwierig, finde ich, weil man da nicht so das Richtige, dieses eine Verdict, diese eine Kritik irgendwie so, diese eine Fazit zu diesem Film bekommt, so nach dem Motto, der ist gut, der ist nicht gut. Da bin ich tatsächlich ein wenig verloren. Jens Röber weint und ich bin verloren. Das könnte der Tweet zur Sendung sein.
Ja, ja. Ich weine auch. Ich habe auch keine Lösung dafür. Ich lese halt manchmal in der Süddeutschen Zeitung und dann stürze ich mich sofort auf die Serien. Was ich sehr empfehlen kann, ist die Dokumentation über die Wagners, die du mir dann ja auch nochmal ans Herz gelegt hast. Ich habe sie durchgebinged. Ja. Auch weil zwei unserer lieben Freunde drin vorkommen. Jürgen Schmieder länger. Schmiedi.
Absolut, und sogar im On.
Ja, ja, und an Schmiedi muss man leider sagen, ich bin so neidisch. Dieser Dreckshund hat sich, der ist so gut in Form. Es ist verrückt. Ein wirklich fescher Mensch. Und für eine kurze Sequenz auch Michael Körner.
Ja, ja. Musste ich Körner gleich schreiben. Ja. Und der war da in dem Moment. Der war auf mit dem
Boris
Weg.
Becker, der Günstling war auf dem Weg mit Boris Becker auf die Bahamas. Ich sprach gestern in der Bitch.
Nee, schon wieder zurück.
Ah, okay.
Schon wieder zurück und hatte, glaube ich, noch in Miami, hat er sich noch ein bisschen Proviant eingepackt.
Mit Recht. Ja, ja, sehr, sehr gut. Weil, also, kurz kleine Einschränkung, ja. Wenn man nur diese Dokumentation sieht und wenn man nichts von dieser Basketball-WM damals in Japan mitbekommen hat, dann denkt man sich ja, dass die Wagners im Grunde genommen allein verantwortlich sind dafür, dass Deutschland Weltmeister geworden ist. Sie waren sicherlich im großen Maße daran beteiligt, aber es war die Mannschaft von Dennis Schröder. Machen wir uns da mal überhaupt nichts vor. Und wenn man das jetzt so sieht, diese Dokumentation, dann finde ich, dass hier vielleicht, ich weiß nicht wie, aber vielleicht ein kleiner Hinweis, Dennis kommt zwar auch ganz kurz zu Wort, aber das war der einzige Marginalmakel, den ich anbringen möchte.
Absolut stattgegeben, aber ich finde, ansonsten ist das wirklich eine außergewöhnlich gute Doku.
Ja, ja,
ist das weil, auch, ja. Weil man tatsächlich auch während Themen, die man normalerweise vor allem so im deutschen Kulturraum komplett außen vor lässt, nämlich Gehaltsverhandlungen, da werden Zahlen genannt, da wird ganz klar gesagt, also ich möchte schon so und so viel und die bieten mir aber nur so und so viel, da wird aber dann auch schon reflektiert und gesagt, also das ist so oder so ein Haufen Geld, ne? Aber dass man ist zu jeder Zeit super dicht bei ihnen dran, man ist sogar bei der Familie, bei den Freunden, wenn die da unterwegs sind. Es ist wirklich top, hochglanzmäßig gemacht. Die sind immer mit ihren Shots da, wo gerade was ist, ohne dass ich mir im Ansatz vorstellen könnte, dass das nachgespielt ist, ne? So Emotionen auf der Tribüne oder irgendwie sowas.
Du meinst nicht so nachgespielt, wie wir damals den Senftest nachvertont haben.
Nachsynchronisiert. Nein, das war natürlich einzigartig sowieso. Aber nee, die sind da super dicht dran. Und das eben auch im Umfeld der NBA, wo du ja jetzt nicht sagen kannst, wir sind vom deutschen Fernsehen, jetzt macht mal ein bisschen Platz, wir haben hier ein paar Kameras und so. Also das fand ich schon wirklich außergewöhnlich und auch von den zwei Jungs super, wie sie da eben die Kamera akzeptieren, wie sie den Zuschauer komplett mit reinnehmen, eben auch erzählen, wie sie das jetzt hier so, wie ihr Leben so ist und damit eben auch kein Problem haben. Gut, weil sie vielleicht auch die amerikanische Art mit sagen wir mal, Leistung, Reichtum umzugehen, schon so weit verinnerlicht haben. Aber es wäre schwer, für mich schwer vorstellbar, das Ganze zum Beispiel in Deutschland im Fußballumfeld so zu drehen.
Es ist unvorstellbar.
Da würde jeder sagen, jeder Spieler spätestens, wenn es dann um Gehaltsverhandlungen geht, also ich muss jetzt mit meinem Agenten sprechen, macht mal kurz Kamera aus oder irgendwie sowas, weil das geht euch hier nichts an oder würde auch sagen, ich habe jetzt gerade das ein Olympia, gut, Olympia vielleicht jetzt im Fußball nicht, aber ich habe jetzt von mir aus ein WM-Halbfinale, Viertelfinale verloren, ich habe jetzt keinen Bock auf euch oder sowas, ne? Aber die waren ja tatsächlich immer dran, immer dabei und fand ich überragend und dann in gewisser Weise wieder schade, dass es nur 4 Folgen sind, andererseits lieber 4 Folgen top, als dass das dann tatsächlich so ausmeandert in Folge 12 und man sich denkt, naja, es ist eigentlich nichts Neues mehr.
Ja, das, was du ansprichst, ist natürlich jetzt insofern auch interessant, ohne das jetzt zu spoilern, wo es geht ja hauptsächlich um Moritz Wagner, wenn es um die Vertragsverhandlungen, Gehaltsverhandlungen geht. Und natürlich dieser Hinweis immer ganz reflektiert, dass das alles unfassbar viel Kohle ist. Aber er ist der Erste, den ich glaube, dass es auch um Respekt geht. Dass er halt sagt, okay, man vergleicht sich dann mit jemand anderem und denkt sich, es geht vielleicht, gut, in der freien Wirtschaft geht es vielleicht vielen so, auch wenn es nicht um diese Summen geht. Aber der sagt, wenn mir jetzt Orlando für dieses Jahr nur 6 Millionen anbietet, nur unter Anführungszeichen, dann fühle ich mich nicht respektiert und das glaube ich auch. Es sind ja dann doch 3,50 Euro mehr geworden, aber ja, das ist echt stark. Gute Jungs.
Also, und ich weiß jetzt, ich habe das natürlich in keinster Form nachgeprüft, aber
das Wort keinst gibt es nicht.
Doch, natürlich. Nein. In keinster Weise ist absolut im deutschen Sprachraum etabliert.
Ja, es ist falsch. Es ist immer noch aber falsch.
Es ist etabliert, es war schon etabliert, mein lieber Jens Hulber, bist du noch mit der Falco-Kassette vor dem Lautsprecher gesessen.
Ja, es in keinster Weise geht nicht. Er hat Vertrag, geht nicht. Und übrigens, was mich auch ärgert.
Das ist was anderes. Aber du hast doch, ich glaube, du hast wieder Rücken, mein lieber Jens.
was auch nicht geht und wo mich die Autokorrektur jedes Mal umbringt, ist hier, wenn er geht ums Eck, dann mache ich natürlich ein Apostroph, weil er geht um das Eck. Und dieser Apostroph wird mir rausgehauen von meiner Autokorrektur. Und es steht nur mehr UMS da. Das kann ich so nicht akzeptieren.
Vielleicht solltest du die Korrektur von Austrokorrektur auf Autokorrektur umstellen, damit das die deutsche Sprache ist, die du da schreibst. Vielleicht. Also in keinster Weise. Ich weiß aber jetzt leider nicht mehr, worum es gerade ging, bevor wir da in diesen schon sehr erbitterten Streit übergegangen sind. Worum ging es gerade? Was wollte ich dir gerade noch erzählen?
Es ging um Moritz Wagner.
Genau, ich habe das in keinster Weise nachgeprüft, aber zahlt man in Florida nie Steuern oder zahlen NBA-Spieler nie Steuern? Also weil er mal sagt, er kriegt das steuerfrei.
Bin mir nicht sicher. Also in Texas, ja, in Texas gibt es irgendwie keine Einkommensteuer. Es gibt manche, deswegen war damals dieser, ich glaube Texas ist so, oder wo die Einkommensteuer extrem niedrig ist. Deshalb war ja gerade dieser Vertrag damals, wenn du dich erinnern kannst, von Alex Rodriguez bei den Texas Rangers dann gleich mal umso mehr wert für 252 Millionen und 10 Jahre. Wenig Steuer. Es gibt ja ganz in Pennsylvania gibt es, glaube ich, keine Sales Tax. Also es ist ganz, ganz komisch in den USA. Aber null Einkommensteuer, ich meine, wenn es so ist, dann good for them.
Oder natürlich, Teil B sein könnte, dann müssen wir jetzt Dre zuschalten. Aber das glaube ich jetzt auch nicht, dass das ein Vertrag ist, der, wie es im Fußball manchmal passiert,
Brutto für quasi netto
ausgehandelt wird und der Verein kümmert sich um das Brutto. Aber das wäre dann bei so einem Konstrukt eher unwahrscheinlich. Aber alle Spekulationen sollen nicht darüber oder nicht uns daran hindern, diese Serie auf alle Fälle in den höchsten Tönen zu. Ja. Ich muss sagen, ich fand in den höchsten Tönen, absolut.
Ja. Und Thomas Plätzinger hat natürlich auch einen wunderbaren Zugang gehabt zu den Jungs. Wie du sagst, da ist die Kamera nie ausgegangen. So, ein Wort noch zum heutigen Spitzenspiel, anständiges Spitzenspiel in der Bundesliga. Ich sehe keinen Weg, wie Bayern das heute nicht gewinnt gegen Leipzig. Do you agree?
Nein, es wird auf alle Fälle interessant sein, was so personaltechnisch passiert. Kane wird mindestens auf der Bank sitzen, glaube ich.
Xavi auch übrigens, habe ich gelesen.
Xavi wahrscheinlich, genau, wahrscheinlich ja auch mindestens auf der Bank. Alfonso Davies ist zurück, auch wenn das jetzt nicht der große Faktor ist, aber das sind so die Infos, die wir noch für unsere Hörer
ja.
als Top-Infos hinten, so ein bisschen als
Teaser auch.
Garnitur, ja. auch als Garnitur zu unserem Festmahl, das wir heute wieder ausliefern mit diesem Podcast bieten können. Rein historisch war es ja dann doch immer so, dass die Bayern dieses Spiel im Regelfall gewinnen. Ich kann mir das hier auch sehr, sehr gut vorstellen, dass es jetzt gar keine Chance für Leipzig gibt. Bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher, wenngleich. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe so die letzten ein, zwei Ergebnisse von Leipzig nicht verfolgt. Als ich zuletzt geschaut habe, waren die ja in einer veritablen mindestens Ergebniskrise, die nur von Heidenheim irgendwie übertroffen wurde. Insofern wäre, wenn wir jetzt hier schon den Kurzpass light machen, dann wäre mein Tipp, das Spiel findet in der Allianz Arena statt, dann doch ein 3-1. Aber es kann, wie wir immer wissen, der Spielverlauf ist der große Feind der Vorhersage, natürlich auch ganz anders laufen. Und jetzt, mein lieber Jens, spannen wir einen Bogen und kommen zurück, so ein Stück weit zumindest, auf die Conference League und darauf, dass sie nicht ganz ohne Charme ist. Diese neue Tabellensituation. Ich möchte in keinster Weise, da sind wir wieder.
Rapid ist, glaube ich, Vierter, habe ich gesehen. Vierter oder Fünfter?
Ja, das ging sowas von rapide schnell. Ich bin in keinster Weise jemand, der den Befürwortern von immer mehr und so.
Einmal noch keinster Weise, dann gibt es die gelb-rote Karte.
darauf ziele ich ja nur ab. Das ist ja nur mein Ziel, dass ich hier rausgeschmissen werde. Lass mich ganz kurz versuchen, den Anschluss wiederzufinden. Also ich möchte niemandem das Wort reden, der sagt, oh, wir brauchen immer mehr und das ist das einzig Beste und gerade auch 18 Spiele an einem Tag zur gleichen Zeit ist das, was ich schon immer wollte. Ist es nämlich definitiv nicht und auch 8 Gruppenspieltage das ist irgendwie alles ein bisschen too much. Aber gerade so diese Sprünge, die es gab und Heidenheim, die dann in den Top 8 waren, die jetzt mittlerweile sogar so schlecht in dieser Playoff-Runde sind, dass ihnen da auch von der Auslosung, ich war bis gestern übrigens der Meinung, es wird nicht mehr ausgelost, sondern spielt einfach die Nummer 9 gegen die Nummer 24 und so, aber man kann da gerne mal den Überblick verlieren. Da gab es schon noch ziemlich heftige Sprünge und Dinge, die haben dann schon ihren Reiz, aber ich weiß nicht, ob sich das beliebig wiederholen lässt und wir haben das jetzt dann im Januar nochmal in der Champions League, nochmal in der Europa League und so weiter. Ich habe das Gefühl, dass man da auch sehr schnell abstumpft und das Ganze nicht mehr so spannend findet. Aber wie wäre denn dein bisheriges Fazit zu diesem System?
Mein Fazit ist, dass ich gestern ungelogen das erste Mal auf die Tabelle geschaut habe.
Ja, aber das hatten wir ja besprochen eigentlich, dass man das vor dem vorletzten Spieltag auf keinen Fall tun sollte und gestern war dann der letzte, dann darf man das auch.
Na, ich bin natürlich gezeichnet von der richtig beschissenen Auslosung für Sturm Graz. Ja? Da qualifizierst du dich für die Champions League und dann hat man Heimspiel gegen Sporting Lissabon, die kein großer Name sind, aber eine sehr gute Mannschaft. Gegen die Sturm nicht gewinnen kann und auch nicht gewonnen hat, zumindest damals, als Ruben Amorim noch Coach war. So, das war ein Heimspiel. Das zweite Heimspiel war dann gegen Brügge, FC Brügge, auch zu gut leider für Sturm, nicht viel, aber zu gut. Dann gewinnen sie meinetwegen gegen Girona, okay, aber auch kein großer Name. Und dann ziehen sie aus dem ersten Topf Dortmund auswärts. Ja, schönes Erlebnis, aber da haben die Fans wenig davon, die zu Hause. Und das Heimspiel Leipzig. Ja, nichts gegen Leipzig. Du weißt, ich mag Leipzig und du findest das absolut weird, dass ich das tue. Aber wenn im ersten Topf.
Also man kann sie ja mögen. Das ist ja gar keine Frage. Du hast ja fast schon Leipzig Bettwäsche bestellt.
Fast. Die muss ich dann über die Sturmbettwäsche streifen. So, und dann, aber anstelle von Liverpool, Real Madrid, Manchester City, Barcelona, die Bayern, kommt halt dann Leipzig jetzt nach Klagenfurt. Da wäre mir das alte System, wenn du irgendjemand aus dieser Gruppe hast mit Hin- und Rückspiel, also Dortmund zu Hause wahrscheinlich, das ist meine Einschränkung, die ich habe. Ansonsten habe ich die Übersicht verloren. Ich weiß jetzt nicht, wie in der Europa League, also gestern, wenn du mir sagst, das wäre jetzt die letzte Runde der Europa League gewesen, hätte ich es genauso geglaubt, weil ich die Mannschaft nicht mehr auseinanderhalten kann. Mir ist es ein kleines bisschen zu viel.
Absolut. Das, die Sache oder der Unterschied zwischen Europa League und Conference League ist dann doch, dass man bei der Europa League zumindest noch eine grobe Ahnung hat, was das für ein Verein ist und sich vielleicht denkt, habe ich schon mal gehört. In der Conference League hingegen gibt es dann doch, klar, es gibt natürlich das Chelsea und so die
Chelsea und Fiorentina, dann sind wir schon fast fertig.
Von dem man sagt, ja, da kann ich ungefähr verorten, wo die zu Hause sind. Aber da gibt es auch ganz viele Mannschaften, die eher so auf einer Bezirkssportanlage spielen und so, was natürlich auch eine gewisse Romantik hat, ne? Und für die ist das dann ja auch eine große Sache, aber es ist brutal viel einfach.
Ja, ich fand es irgendwie schade, dass du gestern nicht mit dem Rapid-Spiel betraut warst, weil früher mal war der FC Kopenhagen ja eigentlich die Mannschaft, die bei Sky immer aufs Auge gedrückt wurde. Mit Freude natürlich.
Das ist richtig, aber natürlich darf ein Deutschland kein Spiel von einer österreichischen Mannschaft.
Abschließend noch, irgendeine Erinnerung zu Hermes Fettberg?
Jein, also ich kann mich schon erinnern, mal was gesehen zu haben von ihm im Fernsehen. Ich kann mich aber überhaupt nicht mehr an den Kontext erinnern, was das jetzt so genau war. Und ich weiß, oder ich glaube aber, mich zu erinnern, dass es rein optisch ein schwieriges Unterfangen war.
So ist es. Also Hermes Fettberg war nicht gecastet wie in The Shooter, muss man ganz klar sagen. Er hatte im ORF die sogenannte Nette Light Show und hat seinen Gästen immer zwei Getränke zur Auswahl angeboten. Nämlich, weißt du das noch? Ich glaube, wir hatten das sogar mal in den Studios.
Wir haben da schon mal drüber gesprochen. Gab es da nicht irgendwie so ein Eierlikör oder irgendwas Fieses?
Eierlikör und es war nicht Almdudler, sondern Frucade. Also Frucade oder Eierlikör. Das hat er gehabt. Es war eine Talkshow. Ich meine, wenn man das jetzt anschaut, so im Nachhinein betrachtet, irgendwie hat man doch ein unangenehmes Gefühl gehabt. Aber es war halt echt wienerisch und der Hermes ist, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich hat er im wirklichen Leben nicht Hermes Fettberg geheißen, mit PH geschrieben. Das wäre ein großes Wunder gewesen. Aber der ist jetzt, ich meine, im Alter von 72 Jahren gestorben. Didi Constantini ist auch gestorben. Also zwei doch, ich würde sagen, bekannte österreichische Figuren aus Film und Fernsehen und Sport sind von uns gegangen. Das wollte ich nur noch anmerken, weil ich es gerade hier auch vor mir liegen habe. Anchorman, was gibt es zu essen am Heiligen Abend?
Das weiß ich nicht, aber ich glaube, es wird Wild geben.
Oh, schön, schön.
Mit vielen
Preiselbeeren, wie ich hoffe.
Hoffe ich auch. Das hoffe ich auch.
Bist du übrigens jemand, der sagt, Preiselbeeren zum Thai-Curry absolut Pflicht?
Habe ich noch nie ausprobiert.
Ja, mach das mal bitte. Dieser Kontrast, dieser Schärfe des Currys mit den Preiseln, es ist ein Zucker. Du möchtest nicht mehr aufhören. Fantastisch.
Das kenne ich beim Essen gar nicht, diesen Zustand. werde ich möglicherweise mal schauen, ob ich das mache. Jens Rüber, der ja auch übrigens dann zwischen den Jahren Geburtstag hat. Was gibt es bei dir zu essen an Weihnachten?
Es wird auf vielfachen Wunsch und nicht auf Wunsch meines Sohnes, der das boykottiert, aber irgendwas muss er essen. Es wird Fondue geben.
Fondue?
Fondue, ja.
Fondue. Eigentlich immer so der klassische Silvester-Essen.
Ja,
ansonsten natürlich zu Weihnachten auch gute Wienerl mit
Kartoffelsalat.
Sind auch ein absoluter Klassiker, finde ich. Aber ich akzeptiere das Fondue.
Was machst du am Wochenende,
Enkelmann? Das so sagt. Am Wochenende ist bei mir Schmalhans, der Küchenmeister.
Die Küche kalt, wir gehen in den Wienerwald. Ja.
Da konnte jetzt Rüber in keinster Weise etwas daran aussetzen, an meinen Formulierungen. Und es ist ein Wunder eigentlich, dass ich jetzt nicht rausgeflogen bin. Aber gut, Leverkusen-Freiburg am Samstag in der Zusammenfassung und dann Leicester gegen die, ich weiß gar nicht, ob sie noch herrenlos sind, die herrenlosen Wolves.
Nein, da ist doch Vito Pereira Coach geworden. Und ich habe vergessen, gestern in der Big Show Sven Heiß zu fragen, ob das jener Coach war, der mal bei den 60ern kurz Coach war.
Die Frage ist, wird er am Sonntag schon an der Linie stehen?
Das weiß ich nicht, aber bei Leicester ist doch Ruud van Nistelrooy am Start, oder?
Ja, und da ist so die erste, der erste Honeymoon ist da schon so ein klein wenig abgeebbt, könnte man sagen. Also ich hatte ja da das erste Spiel von ihm, dass sie nie gewinnen dürfen, fast schon. Je länger das Spiel her ist, desto deutlicher wird man da in seinem Fazit, dass sie aber trotzdem gewonnen haben und seither nicht mehr ganz so viel. Und insofern ist man da so ein klein wenig desillusioniert, gerade auch, weil man einfach zu viele Gegentore kassiert. Und Vitor Pereira tatsächlich Trainer von Januar bis Mai 2017 beim großen, einzigartigen Löwenclub von den Löwen zu den Wölfen. Ist das jetzt, es ist ein Aufstieg wahrscheinlich.
Keiner am keinsten.
Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass@sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.